Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zur Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Im Studio verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke.
Meine Gäste heute im Studio von Radio Okawelle sind Burkhard Jäger und Frieda Schöbel. Unser heutiges Thema lautet das schwierige Jahr 1913. Was war denn die Motivation für das Friedenszentrum, sich am Themenjahr 1913 zu beteiligen?
Zunächst noch ein Satz zu den Gründen, weshalb 1913 in Braunschweig gefeiert wird. Die Stadt hat sich versprochen, da einen großen Werberummel draus zu machen. Und es war ein Vorschlag im Kulturausschuss, dass sich bei diesen Veranstaltungen dann auch die freien Träger beteiligen sollten. Das heißt, sie konnten eigene Vorschläge einbringen, eigene Finanzierungsvorschläge. Und freie Träger bedeutet eigentlich, dass das eben nicht die von der Stadt organisierten Vereinigungen sind. Im Kulturausschuss hat man dann 1,2 Millionen Euro für die Stadt beschlossen und für die freien Träger aber nur 40.000 Euro. Und als dann die freien Träger zum großen Teil auch dagegen sehr protestiert haben, dass sie mit so einer geringen Geldsumme abgespeist werden sollten, hat aber der Kulturausschuss leider trotzdem nicht die Vorschläge der Verwaltung verändert oder erhöht, sondern er hat sie einfach durchgewunken. Die ersten Texte und Planungen des Kulturinstituts, die waren für uns sehr merkwürdig, denn der Kurator Stölzel stützte sich auf das feuilletonistische Buch von Florian Illies, Der Sommer des Jahrhunderts. So bezeichnet er das Jahr 1913. Und man spürte doch, dass in Braunschweig hier eine Sehnsucht nach fürstlicher Pracht besteht. Man versprach sich, dass die Menschen eine Sehnsucht haben, sich mit Königen und Fürsten und Kaisern zu beschäftigen. Und dann hat man eben das Projekt Herrlich moderne Zeiten begründet. Der genaue Titel der Stadt war Braunschweig 1913 zwischen Monarchie und Moderne. Herrlich moderne Zeiten ist der Titel im Landesmuseum, das ja auch früher schon große Ausstellungen gezeigt hat, wie zum Beispiel zu Troja, wie zum Beispiel über Heinrich den Löwen, den Kaiser Otto den IV. und jetzt die Schlacht am Harzhorn. Wir erkennen daraus eine bestimmte Ideologie, nämlich es soll um die Verehrung von Kaisern und Herrschern gehen und man möchte sich an Schlachten, an Pracht der Herrschenden und Rüstung ergötzen. Zum Beispiel bei Troja das hölzerne Pferd vor der Burg oder dass die Kinder jetzt römische Soldaten spielen dürfen. Wir finden, das ist eine sehr äußerliche Herangehensweise an die Kultur. Und hinzu kommt eben auch dieses romantisierende Gehabe, das man zum Beispiel 1913 dann genannt hat, Europas letztes Rendezvous. Das soll also die Hochzeit des Herzogspaares darstellen. Insgesamt müsste man diese historischen Darstellungen sehr viel kritischer sehen. Wir haben damals auch bei der Troja-Ausstellung sehr dagegen protestiert, weil wir der Meinung waren, dass das Herangehen an Troja nicht gerade ein zukunftsträchtiges Muster für heutiges Denken und Handeln abgibt. Im Gegenteil, das war damals ja alles Lug und Trug und List und Hinterlist.
Wie habt ihr denn auf das Projekt der Stadt reagiert?
Ja, im Vorfeld der stadtoffiziellen Veranstaltung zumindest, dieses Veranstaltungsprogramm, war ja relativ klar, worauf das Ganze rauslaufen sollte. In letzter Konsequenz unseres Erachtens auf ein Marketingkonzept mit historischen Ingredienzen, wobei weniger im Vordergrund stehen sollte die historische Wahrheit, sondern es sollte schlicht und einfach, ein Werbeprogramm für die Stadt mit Beimischungen der verschiedensten Art in dieser Richtung stattfinden. Worauf das Ganze rauslief, war für uns als Arbeitskreis, jetzt schlägt es 13, der sich dann auch parallel dazu konstituiert hat, relativ klar. Und das ist dann ja leider, hat sich leider ja dann auch in der Struktur dieses Programms ja auch bewahrheitet. Also wenn man sich das Ganze mal ansieht und das ganze Programm mal Revue passieren lässt, dann muss man ja sagen, es ist im Grunde genommen eine Patchwork-Struktur. Also das geht hier von Braunschweig aus der Luft über Hello Vicky Lou. Da hat man eine Veranstaltung zum Thema kaiserliche Speisen und hoheitliche Worte, ein Braunschweiger Bankett. Da hat man dann hier Aufbruch in eine neue Welt, Vicky Lou meets Louisiana. Alles sehr schön, hat ja auch einen gewissen Unterhaltungswert natürlich. Aber ich denke, allein schon diese kurze Auswahl zeigt, in welche Richtung diese Veranstaltung, dieses Programm läuft. Es ist im Grunde genommen ein Bauchladenprogramm für jeden etwas, für alle möglichen Zielgruppen. Und der im Grunde genommen ja alles und nichts aussagt dann letztendlich. Und auch hier gilt natürlich, die ideologische Aussage ergibt sich im Grunde genommen durch die Gesamtanordnung, ergibt sich durch den ideellen Durchschnitt dieses gesamten Programms, wo im Grunde genommen ja für jeden etwas ist. Das ist im Grunde eine postmoderne Beliebigkeit in gewisser Weise. Da ist im Grunde kein roter Faden drin, geschweige denn, dass eben für die Leute, die jetzt ein Interesse daran haben, sich ein bisschen kompakter mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen, irgendwie deutlich wird, welche sozialen, politischen und gesellschaftlichen Faktoren denn eigentlich diese Zeit wirklich strukturiert haben, die unseres Erachtens eben auch die treibenden Elemente waren für diese, letztendlich für die Dynamik, die sich damals ergeben hat. Und das zeigt sich im Grunde genommen sowohl im Großen, das heißt also bezogen auf das Gesamtprogramm, wie ich schon gesagt habe, als eben auch auf die einzelnen Events und Ausstellungen, wie zum Beispiel diese Ausstellung, die im Viehweghaus läuft, wo man ja im Grunde genommen als Besucher und als Besucherin schon, wenn man da reingeht, empfangen wird von einem Kolossalgemälde von gekrönten und herzöglichen und kaiserlichen Eminenzen und Häuptern und ansonsten ja im Grunde von einem Sammelsurium umgeben wird aus kaiserlichem, königlichem Tafelgeschirr und großbürgerlichem Porzellan und zum Schluss ist dann eben als krönender Abschluss Bebels Koffer dann irgendwie noch zu sehen. Das ist alles relativ disparat und ich denke auch unter methodisch-didaktisch, historisch-pädagogischen Gesichtspunkten eine absolute Katastrophe, kann man nicht anders sagen. Also wer keine historische Vorbildung hat, wer sich einfach mit unbewehrtem Auge da reingeht und sich einfach informieren will nur über diese Zeit, ja, der ist, das ist vielleicht ein großes Wort, der ist da verraten und verkauft. So, der sieht im Grunde genommen, dem wird suggeriert, da ist eigentlich eine Zeit, die hat die verschiedensten Ingredienzen und Zutaten gehabt und haben wir mal gesehen und alles ganz nett und schön und damit hat sich die Sache. Es ist aber so vom methodisch, didaktisch, pädagogischen absolut indiskutabel, das muss man leider sagen. Und nun könnten die Veranstalter sagen, na schön, das war auch gar nicht unsere Absicht. Die Leute wollen ja im Grunde genommen erstmal relativ ohne Bevormundung, ohne methodisch-didaktische, pädagogische Bevormundung da irgendwie das sich zu Gemüte führen. Nur das schlägt eben aus zu einer völligen Beliebigkeit. Das muss man ganz klar sehen. Im Grunde genommen, hier wird eine Scheinoffenheit, eine unstrukturierte Scheinoffenheit suggeriert, die im Grunde genommen den historisch nicht so gebildeten Zeitgenossen, die historisch nicht so gebildete Zeitgenossin vollkommen allein lässt.
Wir haben uns die Ausstellung im Landesmuseum gemeinsam angesehen. Und es sind also diese Kolossalgemälde schon erwähnt worden. Die sind jetzt nicht nur von den fürstlichen Herrschern dargestellt, sondern auch etwa wird die Familie Westermann auch mit zwei Riesenbildern, so 2x3 Meter hoch, dargestellt. Der Burkhardt hat schon eben den Koffer von Bebel erwähnt. Da wird spekuliert, was denn wohl drin gewesen sein könnte. Aber im Grunde genommen wird über die Ziele der Sozialdemokratie wenig gesagt. Es gibt noch ein Parteibuch zu sehen und eine Wahlurne. Da fehlen aber sämtliche Zutaten dazu, obwohl sie auf Schildern erklärt waren. Also diese Ausstellung ist ziemlich oberflächlich gemacht. Im Vordergrund steht eben die Dynastie und nicht der Bürger, die Bürgerin. Es stehen da die Gala-Uniformen, wie man sie am Hof getragen hat. Dann gibt es diese Münzpokale und Münzehrenteller, Keksdosen, die Kleider der Herzogin, dann eine Uhr mit Kaiser Wilhelm und, man glaubt es nicht, es wird auch Kate Middleton dargestellt als Symbol dafür, dass der Bürger heute offenbar wieder Sehnsucht hat nach königlichen Vorbildern. Zum Beispiel wird auch behauptet, dass es einen Massenkonsum gegeben habe zu der Zeit. Das ist aber nach den Untersuchungen gar nicht der Fall gewesen. Es wird behauptet, es habe eine Verbesserung des Sozialstaats gegeben, aber die wird im Einzelnen gar nicht dargestellt. Und die einzige Arbeiterwohnung, die zu sehen ist, die ist in so einer versteckten Diashow, wo sie nur zeitweise auftaucht, dann in einer Ecke untergebracht. Ich zitiere nochmal von Stefan Bajor aus seinem Buch »Vom bitteren Los der kleinen Leute«. Und das war für uns so eigentlich ein Leitmotiv. Er hat geschrieben, die Mitstreiter und Nachfahren Bebels setzten nicht auf Krieg, sondern auf Frieden. Sie wollten nicht Privilegien für wenige, sondern Gerechtigkeit für alle. Nicht die Diktatur einer Minderheit, sondern die demokratische Herrschaft der Mehrheit. Dafür haben sie Diskriminierung, Verfolgung, Haft und Tod auf sich genommen. Und das andere Zitat lautet so: In dieser Epoche nahm der Anteil des Kapitaleinkommens stetig zu, während kaum eine Industriearbeiterfamilie in der Lage war, gleichzeitig sich satt zu essen, gesund zu wohnen und ausreichend Kleidung zu haben. Und all das kommt bisher in den Veranstaltungen der offiziellen Art zu kurz. Und darauf sind wir eingegangen und haben studiert, welche Aussagen aus der Gegengesellschaft, die sich damals gebildet hat, zu finden waren, zum Beispiel im Braunschweiger Volksfreund.
Warum seid ihr gerade dieses Jahr bei dem Projekt mit eingestiegen?
Man kann ein solches Projekt starten, wenn man drei Dinge zur Verfügung hat. Erstens die Finanzen. Da hatten wir einen geringen Anteil von der Stadt genehmigt bekommen. Aber das Friedenszentrum musste natürlich einen großen Eigenanteil auch aufbringen. Zweitens braucht man Menschen, die Arbeit suchen. Das heißt, wir hatten die günstige Gelegenheit, dass wir drei Menschen kennen, die dringend Arbeit brauchten. Und die haben sich dann an die Recherche gemacht. Zum Beispiel Hetty Lavaux-Vricourt und Christian Kramer. Und das Layout für die entstehende Broschüre hatte dann Alexandra Funke übernommen. Aber außerdem braucht man natürlich auch Ehrenamtliche dazu. Und dazu gehörte zum Beispiel der Burkhard Jäger, der hier anwesend ist, und noch einige andere aus einem extra Arbeitskreis, den das Friedenszentrum dann noch gebildet hat. All dies war also gegeben. Nicht zu vergessen, der Arbeitskreis Jetzt schlägt's 13, der also weit über das Friedenszentrum hinausgeht und verschiedene politische Gruppierungen in Braunschweig umfasst. Das Friedenszentrum hat dann ein Begleitprogramm entworfen, in dem es zwei Ausstellungen gezeigt hat. Eine über den Friedensnobelpreisträger Alfred Hermann Fried und die andere über die Kriegszitterer im Ersten Weltkrieg, weil wir der Meinung waren, dass im Jahre 1913 der Erste Weltkrieg schon sehr deutlich zu spüren war, was die offiziellen Stellen also teilweise abgestritten haben, aber das ist völlig unhistorisch. Und dann hat das Friedenszentrum insgesamt 14 Vorträge organisiert, die sich mit all den liegen gebliebenen Themen beschäftigt haben. Die haben dann eigentlich auch recht guten Anklang in der Stadt gefunden. Insgesamt hat das Projekt also 15.000 Euro gekostet. Davon gingen 4.000 in die Herstellung und das Layout. Und der Rest, das kann man sich ausrechnen, die 11.000 kann man dann teilen durch die Arbeitsstunden, die pro Monat möglich sind. Es haben also zwei Menschen 7 Monate daran gearbeitet und die Layouterin vermutlich auch noch mal 3 Monate.
Was ist denn in der von euch erstellten Broschüre zu finden und was sind die wichtigsten Kernaussagen?
Ja, unsere Broschüre hat ja zunächst mal den Anspruch, eine Lücke zu schließen. Das heißt also, ein Korrektiv zu sein zu der durch die stadtoffiziellen Veranstaltungen und Events gemachten allgemeinen Aussagen. Das heißt, wie unser Anspruch war eben, ein Korrektiv dazu zu bilden und eine alternative Perspektive zu entwerfen. Und zwar am Stück. Und zwar nicht eben die in dieser Art und Weise, die, wie es ja durch das stadtoffizielle Programm ventiliert wird, als mehr oder weniger unstrukturiertes Sammelsurium, sondern unser Anliegen in der Broschüre war und ist, dass wir am Stück benennen die gesellschaftlichen, sozialen Faktoren, die ökonomischen und politischen Faktoren, die sowohl für Braunschweig als eben auch in der weitergehenden Perspektive in der Reichspolitik unserer Ansicht nach die entscheidenden Bestimmungsfaktoren, Determinanten gewesen sind. Also wir wollen zum Beispiel zeigen in der Broschüre, dass es zwar in einigen Bereichen Besonderheiten im Herzogtum Braunschweig gegeben hat, in verfassungspolitischer Hinsicht zum Beispiel, also bezogen auf das Dreiklassenwahlrecht. Andere Bundesstaaten hatten natürlich auch ihre Sonderwahlrechte. Und wir wollen eben auch zeigen und auch deutlich machen, dass die wesentlichen Entwicklungslinien auch im damaligen Herzogtum Braunschweig von der Reichspolitik bestimmt worden sind. Hier zum Beispiel eben auch angetrieben durch die Aufrüstungsdynamik, durch die im Gesamtreich natürlich auch zu beobachtende soziale und ökonomische Polarisierung und durch die auch im Reich und natürlich auch im Herzogtum Braunschweig dann zu beobachtende innere Mobilmachung gegen das, was man vielleicht, gut, diesen Begriff gab es damals, glaube ich, so nicht, aber den inneren Feind aus der Sicht der Herrschenden nennen könnte oder genannt haben könnte. Und ausgehend von dieser Rahmenstruktur konzentrieren wir uns auf verschiedene thematische Schwerpunkte. Das heißt, Aufrüstung, Friedensdemonstrationen, Kampf gegen das Dreiklassenwahlrecht in Braunschweig, die ja speziell in Braunschweig eine sehr enge Beziehung auch eingegangen sind und sehr eng miteinander gekoppelt waren. Das heißt also, durch die Aufrüstung und die damit ja auch einhergehende oder einhergegangene zunehmende fiskalische Immobilisierung wurde ja die ökonomische Situation der großen Mehrheit der Gesellschaft ja immer schlechter. Das wird auch dokumentiert in verschiedenen Teilen unserer Broschüre. Gleichzeitig als sich daraus ergebenden Widerspruch gab es ja einen Kampf um einen immer größeren Teil am Mehrprodukt, also der sich zum Beispiel auch in Streiks manifestierte, auch in Braunschweig zum Beispiel. Dieser Kampf um den größeren Anteil am Mehrprodukt bekam hier auch speziell im Herzogtum Braunschweig seine spezielle Brisanz auch durch den Kampf um die staatsbürgerliche Gleichstellung. Das heißt also, der Kampf gegen das Dreiklassenwahlrecht, das ja bedeutete, dass im Grunde genommen von 20%, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, derjenigen, die überhaupt wählen konnten, aufgrund des Zensuswahlrechts, genauso viele Abgeordnete in der Landesversammlung bestimmt worden werden konnten, wie von den restlichen 80%. Also 20%, 80%, 50-50, das zeigt die Relationen. Wir bringen da auch einige Beispiele, zu welchen absurden Ergebnissen das dann teilweise geführt hat. Das wird auch deutlich gemacht in der Broschüre am Beispiel von Grafiken, von Schaubildern und so weiter. Wir dokumentieren des Weiteren, dass die Reaktion auch des staatlichen Apparates auf diese Bewegungen. Wir dokumentieren die Debatten um die Polizeiaufrüstung und so auch um die Reform des Dreiklassenwahlrechts, die in der Landesversammlung gelaufen sind. Und das ist unseres Erachtens auch sehr interessant, wenn man sich diese Debatten, die damals gelaufen sind, mal so quasi im Mitschnitt der Zeitungen mal schaut. Das hat ja mutet teilweise sehr modern an. Also diese Debatten wirken teilweise bedrückend modern sogar, weil hier deutlich wird, dass ja von Seiten der herrschenden Gruppierungen und Strukturen im Grunde auch teilweise sehr nüchtern abgewogen wurde. Frage, ja, wie viel Repression brauchen wir und wie viel Integration können wir uns noch leisten? Also im Grunde wurde abgewogen, in welchen homöopathischen Dosen können wir diese strategischen Grundoptionen und Grundorientierungen hier einbringen, bis zu welcher Grenze können wir gehen, ohne unsere eigenen elementaren Interessen zu verletzen letztendlich.
Ich möchte gerne noch etwas ergänzen. Im Grunde genommen zeigt schon das Titelbild unserer Broschüre, dass es hier eine riesige Armut gegeben hat. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, welche langen Arbeitszeiten, wöchentlich teilweise bis zu 80, 84 Stunden es gegeben hat, dass die Arbeit schlecht bezahlt wurde, dass in Braunschweig sehr viele Frauen arbeiten mussten, dass man hat Zahlen bis zu 30% und dass es Kinderarbeit gegeben hat.
Dies ist eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Bei mir im Studio sitzen heute Burkhard Jäger und Frieda Schöbel. Unser Thema lautet das schwierige Jahr 1913. Wo und wie kann eure Broschüre denn sinnvoll eingesetzt werden?
Ja, Einsatzmöglichkeiten. Unserer Ansicht nach kann man das sehr gut in der 8. Klasse in verschiedenen Schulformen einsetzen, insbesondere natürlich im Unterricht Geschichte, Sozialkunde, Religion, möglicherweise auch Normen und Werte. Also alles, was im Grunde genommen thematisch fachlichen in diesen Bereich reinfallen könnte. Anwendungsmöglichkeiten, ja, Jugendgruppen, historisch-politische Seminare im weitesten Sinne. Also da würden wir die Einsatzmöglichkeiten sehen im Wesentlichen.
Wie verkauft sich denn eure Broschüre bisher?
Sehr gut. Und deswegen, falls wir irgendjemanden durch diese Sendung ein bisschen Appetit gemacht haben sollten, der kleine Tipp, die Auflage schwindet also sehr rapide und wer noch ein Exemplar ergattern möchte über den Buchhandel, der sollte sich beeilen.
Gibt es in dieser Form schon vergleichbares Material für Braunschweig oder ist diese Broschüre ein Novum?
Sie ist schon ein Novum, weil sie sich sehr gut eignet für die Verwendung im Unterricht und weil sie einfach so spannend aufgemacht ist, dass sie auch den Normalbürger ganz gut erreichen kann. Eine zweite Broschüre ist erschienen über die Reihe, die Dietrich Küssner mit den Professoren Roloff und Dr. Ludewig veranstaltet hat. Und zwar fand die im Theologischen Zentrum der Evangelischen Abt-Jerusalem-Akademie statt mit drei Vorträgen. Diese sind inzwischen auch dokumentiert, das heißt, man kann sie im Internet nachlesen und man kann auch das Heft in der Akademie erwerben. Interessant war hier die Themenstellung, nämlich sie haben 1913 gesagt, Jubeljahr, Trubeljahr. Und es kamen sehr interessante Kontroversen heraus. Bei der anschließenden Diskussion zum Beispiel hat Professor Roloff dargestellt nochmal, dass die Viktoria eben ihre Bücher nicht selber geschrieben hat. Und Dietrich Küssner hat gemeint, man sollte mal daran gehen und die Leistungen oder Nichtleistungen von Viktoria mit den Leistungen von Minna Fassauer vergleichen.
Wie soll die Thematik Braunschweig 1913, 1914 von euch weitergeführt werden?
Erst einmal haben wir einen weiteren Vortrag von Elke Almuth-Dieter am Donnerstag, den 21. November. Der heißt 1913 in der Sicht der bildenden Künstler zwischen rasantem Aufbruch in die Moderne und Untergangsvisionen. Das ist nämlich ein spezielles Ergebnis unserer Recherchen, dass in der Zeit um 1913 es einen großen Aufbruch gab und dass man einerseits die ganzen Katastrophen, die im Ersten Weltkrieg auf das Deutsche Reich zukamen, schon geahnt hat, andererseits aber gemeint hat, das würde alles nicht so schlimm werden und der Krieg dauert kurz und so weiter. Dazu also Elke Almuth-Dieter am Donnerstag um 19 Uhr in der Volkshochschule Alte Waage. Dann werden wir im Januar einen Vortrag haben von dem Historiker und Lehrer Andreas Matthies, der das Thema in einer Zusammenfassung nochmal bearbeiten wird. Was sagt uns dieses Jahr 1913 nun wirklich? Das ist also dann das Thema am 16. Januar in der Volkshochschule. Beide Vorträge laufen in der Reihe Wege zu einer Kultur des Friedens, die ja schon seit 15 Jahren in der Volkshochschule stattfindet. Und im Februar werden wir nochmal einen Vortrag von Professor Hartmut Heuermann haben, der sich mit dem Thema des gerechten Krieges befasst.
Ja, ansonsten könnte natürlich jemand die Frage stellen, das Jahr 2013, die Reminiszenz an 1913 ist jetzt zu Ende, damit auch die Existenzberechtigung unserer Gruppe. Das sehen wir nicht so. Denn es gibt ja heute schon Indizien dafür, dass auf das Epochenjahr 1914, 2014 auch schon im Vorfeld in Braunschweig mobilisiert wird. Ich möchte jetzt hier nur hinweisen auf eine Veranstaltungsreihe im Institut für Regionalgeschichte zum Thema Kriegsanfänge von der Antike bis zur Gegenwart. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ja in der Dornse mittlerweile der Historiker oder zwischenzeitlich der Historiker Christopher Clark wegen seines Buches Die Schlafwandler geehrt worden ist. Das meines Erachtens eine relativ fragwürdige ideologische Tendenz hat, insoweit als die Kriegsursachen doch in sehr starkem Maße relativiert werden, im Sinne einer ideologischen Aussage, naja, wir sind ja doch alle irgendwie reingeschlittert. Also wer sich das Exposé mal durchliest für das Buch, das, ich zitiere mal ganz kurz, lange Zeit galt es als ausgemacht, dass das Deutsche Kaiserreich wegen seiner Großmachtträume die Hauptverantwortung im Ausbruch des Ersten Weltkrieges trug. In seinem bahnbrechenden neuen Werk kommt der renommierte Historiker und Bestsellerautor Christopher Clark zu einer anderen Einschätzung. Jo, ich denke, das zeigt, dass die Großwetterlage die historiografische Großwetterlage sich möglicherweise in eine andere Richtung jetzt entwickelt, wobei ich jetzt im Einzelfall auch Christopher Clark nicht überbewerten will, aber ich denke, es ist ein doch recht bemerkenswertes Indiz, dass hier gewachsene historische Erkenntnisse schon wieder in Frage gestellt werden. Ich denke, vor diesem Hintergrund wäre die Weiterexistenz der Gruppe Jetzt schlägt's 13 sicherlich von großer Notwendigkeit, weil die Notwendigkeit generell besteht, ja auch weiterhin ein aufklärerisches Gegengewicht zu bilden gegen entsprechende Phänomene, die ja nicht nur bezogen auf die Veranstaltungsreihen 1913, sondern auch allgemein zu beobachten sind. Denn ich denke, es gilt ja auch hier, historische Reminiszenzen spiegeln auch immer politische aktuelle Konstellationen wider. Und die berühmte historische Objektivität im Hinblick darauf, dass eben bestimmte Aspekte der Geschichte beleuchtet werden, sind ja immer auch ein Spiegel des zeitgenössischen gesellschaftlichen und politischen und ökonomischen Umfeldes. Und insoweit, wenn man das alles zusammenfasst, erklärt sich die weitere Existenzberechtigung unserer Gruppe zwanglos, würde ich mal sagen. Das muss man nicht weiter ausführen. Und deswegen sind wir auch entschlossen, unsere Arbeit mit anderen Thematiken weiterzuführen.
Das Friedenszentrum hat inzwischen eine Planung begonnen, in dem Filmtheater Universum im nächsten Jahr Filme über den Ersten Weltkrieg zu zeigen. In der Überlegung sind zum Beispiel Im Westen nichts Neues oder auch, um den Humor etwas zur Wirkung kommen zu lassen, Der brave Soldat Schweig oder, dafür gilt dasselbe, das Stück Helden von Bernard Shaw, also Arms and the Man, oder auch vielleicht eine Lesung oder, wenn es eine entsprechende Theaterdarstellung gibt, von Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okerwelle 104,6. Das Friedensbündnis trifft sich jeden zweiten Mittwoch in der reformierten Gemeinde am Wendentorwald 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum unter der Adresse www.friedenszentrum.info, wo man sich über einen Link auch die bisherigen Sendungen, allerdings ohne die schönen Musiktitel, anhören kann. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss, Hans.